Guten Morgen. Gott hält, was er verspricht. Das ist das Thema unserer Predigtreihe im Advent. Und wir sehen uns heute gemeinsam ein weiteres Versprechen von Gott an. Dieses Versprechen findet ihr im Lukas-Evangelium, im Evangelium nach Lukas, in Kapitel 1. Ich bete noch. Danke, Vater, dass du uns die Bibel gegeben hast. Danke, dass du uns in deinem Wort begegnest und dass wir da Versprechen finden, die du für uns aufgeschrieben hast. Wir bitten dich, hilf uns jetzt durch den Heiligen Geist, dich zu sehen, dein Wesen, und bitte stärk unseren Glauben und unsere Hoffnung. Wir bitten in Jesu Namen. Amen. Also Lukas 1, 26 bis 38 werde ich vorlesen. Ihr könnt gern aufstehen, wir hören Gottes Wort. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott nach Galiläa in eine Stadt namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Die Jungfrau hieß Maria. Als nun der Engel bei ihr eintrat, sagte er: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie wurde über diese Anrede bestürzt und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Wisse wohl, du wirst guter Hoffnung werden und Mutter eines Sohnes, dem du den Namen Jesus geben sollst. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird als König über das Haus Jakobs in alle Ewigkeit herrschen und sein Königtum wird kein Ende haben. Da sagte Maria zu dem Engel: Wie soll das möglich sein? Ich weiß doch von keinem Mann. Da gab der Engel ihr zur Antwort: Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten. Daher wird auch das Heilige, das geboren werden soll, Gottes Sohn genannt werden. Und nun vernimm, Elisabeth, deine Verwandte, hat ebenfalls trotz ihres hohen Alters einen Sohn empfangen und steht jetzt schon im sechsten Monat, die man unfruchtbar nennt. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Damit schied der Engel von ihr. ...1996 haben unsere Töchter mit dem Kindergarten begonnen. Und irgendwann nach den ersten Kindergartenwochen hat mich die Gruppenleiterin angesprochen und sie hat mir erzählt, dass sie mit Anna über mich geredet hat. Ich war ein bisschen beunruhigt. Aber es war dann doch nicht so schlimm, denn sie hat erzählt, dass Anna zu ihr gesagt hat: Beim Papa ist das so. Wenn er sagt, das wird so sein, dann ist es so. Und im Laufe der Jahre hat Anna dann, so wie unsere anderen Kinder, auch feststellen müssen, dass es bei mir leider nicht so ist. Nicht alles, was ich ankündige, das tritt auch ein und nicht alles, was ich verspreche, das halte ich. Und da stellt sich die Frage, wer wirklich vertrauenswürdig ist. Gibt es so jemanden in deinem Leben, jemanden, dem du absolut vertraust? Was wäre notwendig, damit du jemandem absolut vertraust? In unserem Abschnitt lesen wir von einer jungen Frau, für die es jemanden gegeben hat, dem sie in ganz besonderer Weise vertraut hat. Wir werden uns zunächst mit dem beschäftigen, was Gott durch diesen Engel ankündigt, dann mit Marias Glauben und dann mit deinem und meinem Glauben. Gott verspricht. Das ist nun die dritte Predigt in unserer Predigtreihe im Advent. Und am ersten Sonntag hat Sepp uns von dem ersten Versprechen, das wir in der Bibel finden, berichtet. Von dem Versprechen, das Gott dem ersten Menschen wahrgegeben hat, Adam und Eva. Ihr erinnert euch, das war das mit der Ferse und mit dem Kopf. Und kurz drauf lesen wir von einem weiteren Versprechen, das Gott gibt. Das gibt er einem alten Mann und seiner alten und unfruchtbaren Frau. Er verspricht diesem alten Mann und dieser alten und unfruchtbaren Frau, dass sie einen Sohn bekommen werden. Und er führt diesen alten Mann vor das Zelt und er sagt ihm, schau zum Sternenhimmel, deine Nachkommenschaft wird so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Und Gottes Geschichte mit uns Menschen geht weiter. Aus diesem Sohn, den dieses alte Paar bekommt, wird das Volk Israel. Und irgendwann will dieses Volk Könige haben. Und Gott gibt diesem Volk Könige. Und der zweite dieser Könige, das ist der König David. Und auch dem König David gibt Gott ein Versprechen. Er verspricht ihm, dass seine Herrschaft nie enden wird, dass sein Haus nie aufhören wird. Das finden wir ungefähr hier in der Bibel. Und Gottes Geschichte mit der Menschheit geht weiter. Gott setzt Könige ein und er setzt Könige ab. Und weil viele der Könige das Volk Israel nicht gut geführt haben, sendet Gott Propheten. Und diese Propheten ermahnen Könige und Volk, zu Gott umzukehren. Und in der vorigen Woche haben wir von David gehört, was Gott durch einen dieser Propheten verspricht, durch den Propheten Jesaja. Wir sind jetzt ungefähr in der Mitte der Bibel. Gottes Geschichte mit der Menschheit geht weiter. Und wenn wir so durch die Bibel gehen, dann kommen wir zu dem Versprechen, das ich euch vorgelesen habe. Das finden wir im Evangelium nach Lukas. Lukas, der diesen Text geschrieben hat, war Arzt und er war ein Begleiter von Paulus. Lukas war einer der Christen der zweiten Generation, also jemand, der Jesus nicht mehr persönlich gekannt hat. Wenn er von Jesus erzählen wollte, von dem, was Jesus gesagt und getan hat, dann ist es ihm so gegangen wie dir und mir. Er hat nicht aus seiner Erinnerung erzählen können wie die Apostel, sondern er hat einen verlässlichen Bericht gebraucht, einen verlässlichen Bericht darüber, was Jesus gesagt und getan hat. Und er schreibt am Anfang, dass er diesen Augenzeugenberichten nachgegangen ist, um selbst so einen verlässlichen Bericht aufzuschreiben, einen geordneten, zuverlässigen Bericht. Das lesen wir in den ersten vier Versen des Kapitels, das ich gerade früher vorgelesen habe. Was Lukas möchte, das ist, dich und mich davon zu überzeugen, dass er nicht irgendwelche Mythen beschreibt, sondern historische Fakten. Er berichtet historische Fakten, die er von den Augenzeugen gehört hat, von Ereignissen, die sich tatsächlich so zugetragen haben, wie er das beschreibt. Und wenn wir den Bericht lesen, dann finden wir am Anfang zwei Ankündigungen. Zwei Ankündigungen von Kindern, die geboren werden sollen. Und die erste Ankündigung, die findest du in deiner Bibel unmittelbar vor dem Abschnitt, den ich vorgelesen habe. Was ich vorgelesen habe, das war die zweite Ankündigung. Diese erste Ankündigung, die ist aber nicht weniger erstaunlich als die zweite Ankündigung. Auch da kommt ein Engel, nicht aber zu einer jungen Frau, sondern zu einem alten Priester. Und er verspricht diesem alten Priester, dass er und seine alte, unfruchtbare Frau einen Sohn haben werden. Ja, das ist schon einmal geschehen. Wir haben darüber schon gesprochen bei Abraham. Und hier wiederholt sich das nun. Kommen wir aber zu unserem Abschnitt. In Vers 26 lesen wir, dass diese alte, unfruchtbare Frau im sechsten Monat schwanger war, als der gleiche Engel, der Engel Gabriel, nun zu Maria kommt und ihr ankündigt, dass auch sie einen Sohn haben wird. Wir erfahren noch etwas von Maria. Wir erfahren, dass sie mit Josef verlobt war und dass sie in einer Stadt namens Nazareth gelebt hat in Galiläa. Und Josef war aus dem Haus Davids. Du erinnerst dich? David, das war der zweite König des Volkes Israel. David war der zweite König des Volkes Israel und Josef war ein Nachfahre von diesem König David und Maria war auch eine Nachfahrin von ihm. Und wir lesen an verschiedenen Stellen in der Bibel, dass Gott Engel als Boten zu Menschen sendet. Und die Reaktion dieser Menschen ist sehr häufig so, wie wir sie da bei Maria sehen in Vers 29. Furcht und Bestürzung, wenn man so direkt von einem Boten Gottes angesprochen wird. Der Engel merkt es und er beruhigt Maria in Vers 30 und er sagt ihr, dass sie Gnade bei Gott gefunden hat. Worin besteht diese Gnade? Was verspricht dieser Engel? Er verspricht Maria, dass sie schwanger werden und einen Sohn haben wird und diesem Sohn soll sie den Namen Jesus geben. Aber Moment, hat Lukas, der Arzt, nicht gerade in Vers 26, oder war das? Oder 27, zweimal geschrieben, dass Maria Jungfrau ist? Auch wenn Lukas in der Antike Medizin studiert hat, dann wird ihm dieses Problem bewusst gewesen sein. Wie soll eine Jungfrau schwanger werden? Wie soll Maria ein Kind bekommen, ohne Sex mit einem Mann zu haben? Und auch Maria war dieses Problem ganz offensichtlich bewusst, denn sie fragt den Engel in Vers 34, wie soll ich ein Kind bekommen, da ich doch von keinem Mann weiß? Mit anderen Worten, wie soll ich schwanger werden, ohne Sex mit einem Mann zu haben? Da gibt es also ein biologisches Problem. Da gibt es aber noch ein zweites Problem, ein moralisches Problem. Lukas hat berichtet, dass Maria verlobt war. Verlobt zu sein war damals so verbindlich wie verheiratet zu sein. Und Sex vor der Ehe war vollkommen inakzeptabel. Eine sexuelle Beziehung vor der Ehe, die auch noch durch eine Schwangerschaft ohne jeden Zweifel sichtbar wird, die hat dazu geführt, jedes Ansehen zu verlieren, aus der Gesellschaft ausgestoßen zu werden und manchmal sogar zur Steinigung. Lukas möchte uns davon überzeugen, dass er historische Fakten berichtet. Ereignisse, die sich tatsächlich so zugetragen haben. Und er beginnt seinen Bericht damit, dass Gott einen Engel sendet, der zwei Kinder ankündigt, einmal einer alten, unfruchtbaren Frau und einmal einer Jungfrau. Lukas berichtet also von Dingen, die wir so nicht erleben und die deswegen schwer zu glauben sind. Wieso denkst du, macht Lukas das? Er macht das, weil er weiß, dass es absolut notwendig ist, dass du diese Dinge von diesem Kind weißt, von diesem Kind, das die Jungfrau Maria gebären wird. Er macht das, weil er weiß, dass sein ganzer Bericht sonst überhaupt keinen Sinn ergibt. Er macht das, weil er davon überzeugt ist, dass sich das alles genau so zugetragen hat. Er hat dabei einen Vorteil, denn er weiß, wie die Geschichte weitergegangen ist. Er weiß von den Augenzeugen, dass Gott sein erstes Versprechen gehalten hat. Das alte Ehepaar hat einen Sohn bekommen. Wenn du den Bericht von Lukas weiterliest, dann wirst du sehen, das ist Johannes der Täufer. Lukas weiß also, dass sein ganzer Bericht nur dann Sinn macht, wenn sich die Dinge genauso zugetragen haben, wenn auch diese zweite Ankündigung des Engels tatsächlich wahr ist. Was kündigt der Engel an? Verse 31 bis 33 und 35. Wisse wohl, du wirst guter Hoffnung werden und Mutter eines Sohnes, dem du den Namen Jesus geben sollst. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird als König über das Haus Jakobs in alle Ewigkeit herrschen und sein Königtum wird kein Ende haben. Vers 35, Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten. Daher wird auch das Heilige, das geboren werden soll, Gottes Sohn genannt werden. Gott verspricht Maria, dass sie schwanger werden wird und einen Sohn bekommen wird und dass dieses Kind keinen menschlichen Vater haben wird, sondern dass der Heilige Geist dieses Kind im Leib von Maria schaffen wird. Dieses Kind wird Gottes Sohn genannt werden, weil es keinen menschlichen Vater hat, sondern weil es von Gott stammt, weil Gott sein Vater ist. Was Gott hier verspricht durch diesen Engel, das ist nichts anderes als das Wunder, das wir jedes Jahr zu Weihnachten feiern. Wir feiern das Wunder, dass Gott Mensch wird. Wir feiern das Wunder, dass Gott Mensch wird. Gott wird Mensch. Das ist ein unfassbares Wunder. Und der Engel sagt, Jesus wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Das sind Bezeichnungen für Jesus, die in der Bibel nur für Gott verwendet werden. Absolute und uneingeschränkte Größe. Und Sohn des Höchsten, also gottgleich. Wenn du Lukas Bericht liest, wirst du sehen, dass Jesus Dinge getan hat, die für Menschen vollkommen unmöglich sind. Du wirst von Zeichen und Wundern erfahren, die Jesus getan hat, von Dingen, die nur Gott tun kann. Und da ist dieser Name, Jesus. Dieser Name soll Maria, dir und mir und allen Menschen klar machen, warum Gott Mensch geworden ist. Jesus, Jeschua, bedeutet Gott rettet oder Gott ist Rettung. Gott ist Rettung. Rettung wovor? Sepp hat am ersten Adventssonntag erklärt, dass Gott das Universum geschaffen hat und die ersten beiden Menschen. Und Gott hat ihnen einen paradiesischen Garten gegeben, einen Garten voller Ja, einen Garten voller Ja mit einem einzigen Nein, mit einem einzigen Verbot. Und weil die beiden Gott nicht vertraut haben, haben sie sich für dieses eine Nein entschieden. Sie haben gegen dieses eine Verbot gehandelt, weil sie Gott nicht vertraut haben. Und seither ist dieses Misstrauen gegen Gott tief in uns Menschen. Dieses Misstrauen bestimmt unser Denken, Fühlen und Handeln. Und unser Gewissen sagt uns, dass wir so nicht leben sollten. Und Gott sagt uns, dass so ein Leben Folgen hat, dass so ein Leben Folgen haben muss. Es führt zu Entfremdung von Gott jetzt und zu Gottes Gericht und ewiger Trennung von ihm später. Jesus, Jeschua bedeutet, Gott ist Rettung. Rettung wovor? Rettung vor Gottes Gericht und dieser ewigen Trennung von Gott. Indem Jesus dieses Gericht, dieses Getrenntsein vom Kreuz, Getrenntsein von Gott am Kreuz getragen hat, durch seinen Tod, durch das Verlassensein von Gott, das er dort erfahren hat. Erinnerst du dich an das Versprechen, das Gott dem König David gegeben hat? Gott hat dem König David versprochen, dass sein Haus, sein Königtum für immer Bestand haben wird. Und Gott verspricht Maria, dass Jesus die Erfüllung genau dieses Versprechens ist. Erinnerst du dich an das zweite Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat? Gott hat Abraham versprochen, dass seine Abkömmlinge so zahlreich sein werden wie die Sterne am Himmel. Und Jesus verspricht und Gott verspricht Maria, dass Jesus die Erfüllung dieses Versprechens an Abraham ist. Lukas Bericht endet nicht mit dem Tod von Jesus am Kreuz. So wie Gott Vater Jesus durch den Heiligen Geist im Leib von Maria Leben gegeben hat, erschaffen hat, so tut er das nach der Kreuzigung am dritten Tag ein zweites Mal. Jesus wird von den Toten auferweckt und er ist vor den Augen der Apostel in den Himmel gefahren und wird von dort wiederkommen. Jesus ist die Erfüllung von Gottes Versprechen an König David und an Maria. Das siehst du in Vers 32. Denn Gott hat Jesus, nachdem er in den Himmel gefahren ist, den Thron von König David gegeben. Und Jesus ist Gottes Versprechen an Abraham. Das ist es in Vers 33. Abraham hat Gott geglaubt. Abraham ist deswegen nicht nur der Stammvater des Hauses Israel, des Hauses Jakob, sondern der Stammvater aller Gläubigen. Im Philipperbrief beschreibt der Apostel Paulus, dass wir Christen leuchten am Himmel wie Sterne, sichtbar für die Welt. Die ewige Herrschaft von Jesus hat bereits begonnen. Und wenn er wiederkommt, wird sie für die gesamte Menschheit sichtbar werden. Also Lukas hat mit den Augenzeugen gesprochen, auch mit Maria. Und Lukas hat verstanden, dass sein Bericht von dem übernatürlichen Eingreifen Gottes nur dann Sinn macht, wenn er auch all die übernatürlichen Dinge beschreibt und nicht weglässt. Gott hat das Universum geschaffen. Wieso soll es ihm da nicht möglich sein, Jesus im Leib von Maria zu schaffen? Wieso soll es ihm dann nicht möglich sein, diesen gekreuzigten Messias, unseren Herrn und Gott und Retter, am dritten Tag von den Toten aufzuerwecken? Maria vertraut. Kommen wir zu Marias Reaktion auf diesen Boten, auf Gottes Versprechen. Als Gott den Engel zu ihr gesandt hat, war sie eine junge Frau. Und im Gegensatz zu Lukas hat sie nicht gewusst, wie sich das weiter entfalten wird, was Gott ihr da verspricht. Und doch ist bei ihr kein Zweifel festzustellen. Sie nimmt den Engel beim Wort und wir lesen in Vers 34, wie sie auf diese Ankündigung wie sie auf dieses Versprechen reagiert. Sie hinterfragt nicht, ob das geschehen kann, sondern nur, wie das geschehen wird. Wie das geschehen wird, was Gott ankündigt. Da sie doch von keinem Mann weiß, sie ist verlobt, aber nicht verheiratet. Sie ist Jungfrau. Und der Engel beantwortet ihre Frage und eigentlich setzt er sogar noch eines drauf, denn er sagt, Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten. Daher wird auch das Heilige, das geboren werden soll, Gottes Sohn genannt werden. Und nun vernimm, Elisabeth, deine Verwandte hat ebenfalls trotz ihres hohen Alters einen Sohn empfangen und steht jetzt schon im sechsten Monat. Sie, die man unfruchtbar nennt, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Gott Vater sendet Gott Sohn. Und der Heilige Geist formt dieses Kind in Marias Leib. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und das ist die Reaktion von Maria auf diese weitere Erklärung. Da sagte Maria, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Was bedeutet Glaube? Bedeutet Glaube, nichts wissen und deswegen alles glauben zu müssen? Im Hebräerbrief in Kapitel 11, in Vers 1 ist Glaube so definiert. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Glaube bedeutet nicht nur an Gott zu glauben, also es ernstlich für möglich zu halten, dass es einen Gott gibt. Glaube im biblischen Sinn bedeutet, Gott zu vertrauen, absolut und rückhaltlos. Und Maria ist Lukas erstes Beispiel für jemanden, der solchen Glauben hat, für jemanden, der Gottes Versprechen vertraut, der Gott beim Wort nimmt, für jemanden, der Gott vertraut, der ihn als Gott anerkennt und Ja zu ihm sagt. Das sehen wir hier bei Maria. Ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Ist dir aufgefallen, dass Gott hier von Maria nichts fordert? Er gibt ihr kein Gebot, keinen Auftrag, keine Anweisung, irgendetwas zu tun. Was von ihr gefragt ist, das ist, Gott zu vertrauen und Ja zu sagen. Vers 38, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Maria ist ganz offensichtlich eine junge Frau, die denkt. Ihr Glaube ist ein überlegter Glaube. Maria hat nicht alles verstanden. Und deshalb fragt sie den Engel, diesen Boten Gottes, wie? Sie ist Jungfrau und unverheiratet. Sie wollte wissen, wie Gott dieses biologische Problem und dieses moralische Problem lösen möchte. Und dieses Beobachten und Überlegen, das ist ein Wesenszug von Maria, den wir immer wieder im Lukas-Evangelium beobachten. Auch wenn sie nicht alles verstanden hat, was der Engel da angekündigt hat, war ihr klar, dass alles, was über dieses Kind und später über diesen Mann und von diesem Mann gesagt wird, wichtig sein muss. Und nachdem Jesus geboren worden war, sind Hirten gekommen. Du siehst es in deiner Bibel in Kapitel 2. Wenn du einmal umblätterst, kannst du das nachlesen. Und diese Engel sind dorthin gekommen, an den Ort, wo das Baby war. Und sie haben Maria und Josef von dem berichtet, was sie wieder durch einen Engel über dieses Kind gehört haben. Und in Vers 19 lesen wir, dass Maria diese Mitteilungen der Hirten in ihrem Gedächtnis behielt und in ihrem Herzen bedacht hat. Marias Glaube war ein überlegter Glaube. Und deswegen muss Maria auch bewusst gewesen sein, dass sie ihr Vertrauen, ihr Glaube etwas kosten wird. Was der Engel Maria hier verspricht, ist auf den ersten Blick das Privileg, dass sie das Kind zur Welt bringen wird, das die Erfüllung von Gottes Versprechen an Abraham und von Gottes Versprechen an König David ist. Doch Maria war unverheiratet. Wir können uns in unserer Zeit und Kultur nicht mehr wirklich vorstellen, was es für Maria bedeutet haben muss, ein Kind zu bekommen und nicht einmal von ihrem Verlobten. Wie würde ihr Verlobter, wie würde Josef reagieren? Du kannst im Matthäus-Evangelium nachlesen, wie Josef reagiert hat. Er hat sie nicht verstoßen. Aber es hätte ihr gedroht, aus der Gesellschaft ausgestoßen zu sein, geächtet zu sein, vielleicht sogar die Steinigung. Sie weiß nicht, wie diese Geschichte weitergeht. Sie hat nur diese Ankündigung, dieses Versprechen. Und sie ist demütig, sie denkt nicht an sich und an die Folgen, die sie möglicherweise zu tragen hat. Ihre Antwort ist, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Marias Glaube ist ein überlegter, ein demütiger Glaube. Sie vertraut Gott so sehr, dass sie bereit ist, Ja zu Gott zu sagen, egal welche Folgen das für sie haben wird. Ich bin des Herrn Wort, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Vertraust du? Maria vertraut Gott. Wie ist das bei dir? Was wäre notwendig, damit du Gott vertrauen kannst? Was du über Gott denkst, ob negativ oder positiv, das bestimmt, ob du ihn kennen möchtest oder nicht, ob du ihm vertraust oder nicht. Glaubst du? Vertraust du Gott? Wenn du jetzt denkst, nein, ich glaube nicht an ihn, nein, ich vertraue ihm nicht oder ich vertraue ihm nicht völlig, dann stellt sich die Frage, welche Vorstellung du von Gott hast. Es stellt sich die Frage, wer der Gott ist, an den du nicht glaubst, dem du nicht vertraust. Was ist, wenn der Gott, dem du nicht vertraust, gar nicht der Gott ist, der sich dir in der Bibel vorstellt? Was wäre, wenn Gott dir Leben geben könnte, ein erfülltes Leben, unabhängig davon, ob es dir gerade schlecht geht oder gut geht, unabhängig davon, ob du krank bist oder gesund, unabhängig davon, ob du reich bist oder arm? Was wäre, wenn Gott dir ewiges Leben geben könnte, ewiges Leben mit ihm? Würdest du diesen Gott nicht kennenlernen wollen? Wie denkst du von Gott? Denkst du, Gott möchte dir das Beste vorenthalten? Denkst du, Gott möchte dich einschränken und kontrollieren? Denkst du, dass Gott deiner Erfüllung im Weg steht? Wenn du denkst, dass Gott dir das Beste vorenthalten will, dass er deiner Erfüllung im Weg steht, dann wirst du ihm natürlich nicht vertrauen und nichts mit ihm zu tun haben wollen. Doch wenn du so von Gott denkst, dann ist der Gott, dem du nicht vertraust, der Gott deiner Vorstellung, nicht der Gott, der sich dir in der Bibel offenbart. Was müsste passieren, dass du Gott vertraust? Was müsste passieren, dass du glaubst, dass Gott wirklich gut ist? Dass du ihm wirklich wichtig bist? Was müsste passieren, dass du Gott vertraust und glaubst und dass du, so wie Maria, Ja zu Gott sagen kannst? Würdest du Gott vertrauen, wenn er Mensch werden würde? Würdest du Gott vertrauen, wenn er auf die Erde kommen würde und das perfekte und sündenlose Leben führen würde, um das du dich so sehr bemühst, das dir aber nicht gelingen will? Würdest du Gott vertrauen, wenn er alles wegnehmen würde, was zwischen dir und ihm steht? Würdest du ihm vertrauen, wenn er... Würdest du ihm vertrauen, wenn er sein Leben für dich geben würde? Würdest du Gott vertrauen, wenn er dich anredet, ganz persönlich, so wie er das bei Maria getan hat? Was ist, wenn Gott das genau jetzt macht, in diesem Moment, durch die Bibelstelle, mit der wir uns gerade beschäftigen? Gott hält, was er verspricht. Gottes Sohn ist Mensch geworden. Das ist das Wunder, das wir zu Weihnachten feiern. Jesus, Gott ist Rettung. Er hat sein Leben gegeben. Was sollte er dir da vorenthalten? Gott hält, was er verspricht. Komm zu ihm. Er ist absolut vertrauenswürdig. Gott hält, was er verspricht. Er wird dir Leben geben, ewig mit ihm. Wenn du Ja zu ihm sagst, und nichts und niemand wird dich aus seiner Hand reißen, weil er dich hält. Jesus, danke, dass du Mensch geworden bist. Danke, dass du auf die Erde gekommen bist, die durch dich geschaffen worden ist und auf dich hin und für dich. Du hast dich für uns gegeben, als wir noch nichts von dir wissen wollten. Und du hast uns dadurch deine Liebe gezeigt. Du hast uns dadurch vor Gottes gerechtem Gericht gerettet und vor dem getrennt sein und ewig getrennt bleiben von Gott. Du hast die Barriere zerrissen, die zwischen Gott und uns war und uns mit Gott versöhnt. Du bist die Erfüllung aller Versprechen, die Gott gibt. Amen.